Ja, ich hoffe, die Predigt wird nicht allzu trocken. Heute Morgen, wenn wir hier in die Wüste gehen, wir haben die Predigtserie Exodus, Weg der Freiheit und Textlesung und das Exodus 2 und Matthäus 4. Dort steht, als Mose erwachsen war, ging er eines Tages hinaus zu seinen Landsleuten. Da sah er, wie sie zu harter Arbeit gezwungen wurden. Er beobachtete, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder totschlug. Da sah Mose sich nach allen Seiten um. Als er niemanden entdeckte, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Er fragte den einen, der im Unrecht war, warum schlägst du ihn? Der antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gemacht? Willst du mich auch totschlagen wie den Ägypter? Da bekam Mose Angst und sagte sich, es ist also doch bekannt geworden. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Doch Mose floh vor dem Pharao in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. Der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Die kamen zu einem Brunnen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie das Wasser in die Rinnen füllen wollten, kamen Hirten und drängten sie weg. Da stand Mose auf und half ihnen. Er tränkte ihre Schafe und Ziegen, und als sie nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er, warum seid ihr heute so früh zurück? Und sie antworteten, ein Ägypter hat uns vor den Hirten in Schutz genommen. Er hat für uns Wasser geschöpft und die Schafe und Ziege getränkt. Reguel fragte seine Töchter, wo ist er? Warum habt ihr den Mann nicht mitgebracht? Holt ihn her! Er soll bei uns unterkommen. Mose willigte ein, bei Reguel zu bleiben. Der gab ihm seine Tochter Zipora zur Frau. Sie brachte einen Sohn zur Welt, den nannte Mose Gershom, das heißt Fremder dort. Denn er sagte, ich bin ein Fremder im fremden Land. Nach langer Zeit starb der König von Ägypten. Doch die Israeliten stöhnten noch immer unter der Sklavenarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Geschrei drang bis hinauf zu Gott. Gott hörte ihr Klagen. Da erinnerte er sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Und im Neuen Testament steht, danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Wüste, das ist ein trockener Ort. Das ist ein Ort, wo nicht viel wächst, wo nicht viel lebt. Das ist ein Ort, wo oftmals sehr heiß ist oder aber sehr kalt. Und das ist ein Ort, wo es wenig Niederschlag gibt. Ja, hier ein Bild von der Wüste von Midian im heutigen Jordanien. Und ich möchte eine Tondatei abspielen, wo der Ton von der Wüste wieder gibt. Und ich bitte euch doch, hört einmal gut her. Tut vielleicht sogar die Augen zu, hört, wie die Wüste tönt. Psalm 63 steht: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem und dürrem Land, wo kein Wasser ist. Mitten in dieser Wüste, mitten in der Wüste Sinai, da gibt es ein Tor. Es ist am Berg Sinai, dort wo Gott am Mose begegnet ist. Und das Tor nennt man auch das Tor von der Freiheit. Wenn man auf den Berg Sinai will, dann muss man kommen unter diesem Tor durch. Und meine Frage ist so an dich her: Kennst du so Wüstenzeiten, trockene Zeiten, dürre, harte Zeiten? Und bist du vielleicht sogar in so einer Wüstenzeit, wo der Eindruck hast, wenig wächst, wenig lebt? Oftmals führt der Weg vor Freiheit durch so Wüstenzeiten durch. In dieser Predigserie, wo wir dran sind, haben wir schon verschiedene Texte anschauen. Wir haben in Advent mit dem Text angefangen, wo wir Israels Bedrückung gesehen haben, wo sie als Sklaven leben. Wir haben kurz vor Weihnachten gesehen, die Geburt von Mose, von dem Kind, wo eine Verheißung getroffen ist, dass er das Volk aus der Sklaverei herausführen soll. Und aber auch, wie Jesus im Neuen Testament wirklich der Weg zur Freiheit ist. Und heute schauen wir die Flucht von Mose nach Midian an und wie er in der Wüste lebt. Und bei der nächsten Predigt, 2. Februar, werden wir den brennenden Dornbusch anschauen. Die Begegnung in der Wüste mit Gott. Das Buch Exodus, das zeichnet eine unwahrscheinliche Geschichte. Eine grosse Kulisse wird aufgezeichnet mit vielen Texten, Geschichten, eindrücklich, kantig, zum Teil schwer zum Verstehen. Und es ist aber immer nur ein Hintergrund, eine Kulisse, das Buch Exodus. Die Hauptperson in diesem Buch ist nicht der Mose oder sonst eine andere Person. Die Hauptperson ist Gott Jahwe oder Gott Jesus. Und je besser, dass wir die Kulisse verstehen, dass wir das Hintergrundbild Exodus verstehen, desto eindrücklicher wird die Person Jesus für uns. Desto sichtbarer, klarer wird die Person für uns. Und darum möchte ich uns auch Mut machen, wenn wir die Texte anschauen, wo finden wir die Person Jesus in diesen Texten drinnen? Wir haben es gelesen, der Mose ist mittlerweile etwa 40 Jahre alt. Es ist nicht ganz sicher, ob diese Jahrzahlen buchstäblich sein oder ob sie gewisse Symbolik beinhalten. Er ist 40. Und mit 40 hat er als Adoptivsohn der Prinzessin vom Pharao von Ägypten vermutlich ganz ein gutes Leben können führen. Dem ist es materiell unwahrscheinlich gut gegangen. Er hatte genug zu essen gehabt, er hatte genug zu trinken gehabt, er hat höchstwahrscheinlich eine unwahrscheinlich gute Ausbildung bekommen. Das ist ein gut situierter, stolzer Mann war. Und aber etwas in seinem Hinterkopf hat ihn gäng wieder vielleicht zurück daran erinnert, dass er gleich nicht ganz ein Ägypter ist. Und so entscheidet er sich einmal, dass er zu seinen hebräischen Landsleuten gehen will. Und er geht zu so einem Ort, wo Aufseher sind, wo Sklaven sind, und er sieht, wie einer von diesen Aufseher, ägyptischen Aufseher, einen hebräischen Sklave schlägt. Die Texte sagen sogar, tötet. Und etwas macht sie ihm drinnen. Wir wissen nicht genau, was es ihm innen macht. Der Text beschreibt das nicht. Aber er wird zornig. Er wird wütig. Ist er angetrieben durch einen Gerechtigkeitssinn? Ist er von seinem Status her nicht gewöhnt an solche Sachen? Wir wissen nicht genau, was ihn dazu antreibt, aber auf jeden Fall sehen wir, wie er umschaut. Ist niemand da? Er weiss, er macht etwas Falsches. Und wenn er merkt, es ist niemand da, außer der ägyptische Aufseher, geht er zu ihm her und bringt ihn um. Und verscharrt ihn im Sand. Und schaut noch mal um, hat ihn niemand gesehen. Er geht davon aus, niemand hat das beobachtet. Und so kommt er am nächsten Morgen wieder zu seinen hebräischen Sklaven, zu seinen hebräischen Landsleuten. Und wieder kommt er an einen Konflikt her. Das mal zwischen zwei hebräischen Sklaven. Und hier vermutlich wieder der Gerechtigkeitssinn, den der Mose antreibt. Vermutlich wieder der Konflikt, den er irgendwie angehen und fragt sie, warum kämpft ihr miteinander, warum streitet ihr? Und die Antwort von diesen hebräischen Sklaven, eigentlich nicht überraschend, willst du uns umbringen? Also, sie haben es beobachtet mit einem ägyptischen Prinz, der einen anderen Ägypter hat umgebracht, weil sie gar nichts damit zu tun haben. Und in diesem Moment erklüpft der Mose, es zuckt zusammen, er weiss, seine 40 Jahre, sein Leben geht zusammen in diesem einen Moment. Er muss fliehen, er muss weg aus Ägypten, er geht nach Midian. Sein Grossvater, der Pharao von Ägypten, will ihn umbringen. Sklaven. Israel ist Sklave in Ägypten nach wie vor. Und auch heute in unserer Welt haben wir Leute, die erzwungene Arbeit machen müssen. Denken zum Beispiel an Kinderarbeit oder erzwungene Prostitution. Es gibt heute viele Leute, die unter solchen Umständen leben müssen. Und aber die Bibel zeigt uns so, dass letztlich alle Menschen auf eine Art Sklaven sind. Die Bibel nennt das ein Sklave von der Macht von der Sünde. Und so war vielleicht auch der Mose auf eine Art ein Sklave gewesen. Obschon er alle Freiheiten hatte, er war ein Sklave von der Macht von der Sünde gewesen. Vielleicht hat er das letzte Wort und Wert gelesen, das Heftli vom EGW. Und dort hat der Martin Preisendanz eine neue Artikelserie angefangen. Eine Artikelserie mit dem ganz provokativen Text «Die sieben Todsünden». Martin Preisendanz ist Pfarrer im EGW Steffisburg und er hat dort geschrieben, «Es geht nicht um bestimmte Taten, sondern um Eigenschaften und Motive unseres Herzens. Die sieben Todsünden sind eine Zusammenstellung tief verwurzelter menschlicher Schwächen, die zur Gewohnheit werden können und den Menschen in Sünde verstricken.» Und dann hat er so ein Bild von diesen sieben sogenannten Todsünden, Gier, der Hochmut, der Stolz, Neid, der Zorn. Ist da vielleicht der Mose drin? In seinem Zorn ist das eine von seinen seelischen Schwächen gewesen. Trägheit. Das ist meine. Das ist meine Herausforderung. Ich gehe wieder. Eine davon. Wollust oder Lust. Und die Völlerei. So die sieben Schwächen vom Herz. Wo hast du Schwächen im Herz, die du vielleicht kennst und vielleicht auch noch nicht so kennst? Mit was ringst und kämpfst du immer wieder? Die Bibel sagt uns, dass wir alle zusammen auf die eine oder andere Art Sklaven von der Macht von der Sünde sind. Der Mose hat dieser Macht nicht widerstehen und muss darum fliehen. Er geht nach Midian. Midian, das liegt im heutigen Saudi-Arabien oder Jordanien. Und dort in Midian, in der Wüste, kommt er an einen Brunnen her. Und an diesem Brunnen da kommen 7 Schwestern von ihrer Familie und sie bringen ihre kleinen Tiere, Schafe und Geissen und Weisen tränken. Und dann kommen andere Hirten und vertreiben die 7 Schwestern und wollen ihre eigenen Tiere zuerst tränken. Und der Mose, der Ägypter, beobachtet, was da passiert. Und wieder ist da vermutlich der Gerechtigkeitssinn, ein Zorn, der ihm aufsteigt. Und er greift wieder ein und vertreibt die Hirten und gibt diesen 7 Schwestern die Möglichkeit, ihre Tiere zu tränken. Und so wird er vom Reguel, dem Vater von diesen 7 Schwestern, eingeladen. Das ist dann später Jethro. Er wird eingeladen, darf bei ihnen wohnen, darf bei ihnen bleiben. Er bekommt sogar Zipora als Frau und sie bekommen einen Sohn. Und dieser Sohn bekommt einen Namen. Der heisst Fremd, Gershom, Fremd im fremden Land. Man muss sich vorstellen, wie der stolze Prinz, der alle Privilegien hatte von der Welt, 40 Jahre lang verwöhnt war, plötzlich in der Wüste, bei Nomaden, bei Tieren lebt. Und wir lesen, dass er 40 Jahre lang in Midian lebt und als Hirte unterwegs ist, durch die Wüste geht mit diesen Tieren. Wir wissen nicht, was es ihm gemacht hat. Aber man kann sich vorstellen, was das mit seiner Seele schafft. Was überlegt er sich auch, wenn er in der Wüste ist, mit diesen Tieren, trocken? Überlegt er immer wieder mal, was dort passiert ist in Ägypten, an diesem einen Tag? Bereut er? Wir wissen das alles nicht. Aber wir wissen, dass Gott in diesen 40 Jahren Wüste ein tiefes Werk in der Seele von diesem Mose schafft. Auch wenn es trocken und hart und öde ist, Gott schafft im Herz von diesem Mose. Auch wenn er es oftmals wahrscheinlich nicht einmal merkt. Vor 2 Wochen ist in der Losung ein Text gestanden, vom Anselm Grün, kannst du es dir zeigen. Dort steht, die Wüste ist beides, Ort der Versuchung und Ort der besonderen Nähe Gottes, Ort der Finsternis und des Lichts, Ort, an dem die Dämonen hausen und der Ort, an dem der Himmel sich über uns öffnet. Jesus hat auch seinen Dienst, seinen öffentlichen Dienst angefangen, indem er sich zuerst in die Wüste zurückgezogen hat. Nicht 40 Jahre, sondern 40 Tage. Jesus ist 40 Tage in die Wüste gegangen und hat gefastet, betet. Und dann steht dort, so nach 40 Tagen war er sehr hungrig gewesen. Wäre ich auch. Und nach 40 Tagen kommt zu ihm eine Stimme. Eine Stimme, die der Text sagt, dem Teufel, dem Satan gehört. Und die Stimme, die versucht ihn. Jesus, da steh. Wenn du der Sohn von Gott bist, kannst du doch Brot daraus machen. Schau mal, das ist der Tempel. Wenn der Sohn von Gott bist, kannst du oben runterkumpen und die Engel werden dich auffahren. Jesus, nur mal alle Königreiche von der Welt, alles überkommst, wenn du mich anbetest. Die innere Stimme von der Versuchung, ob sie laut oder nur inner war, wissen wir nicht, aber es ist eine Stimme von der Versuchung. Und Jesus widersteht dieser Versuchung jedes Mal. Jesus gelingt das, was Mose nicht gelungen ist. Jesus kann der Versuchung widerstehen. Jesus gelingt das, was du und ich immer wieder mal versagen. Er kann der Versuchung widerstehen. Und darum ist er uns ein Vorbild. und kann das machen, was wir Menschen nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich habe in meinem Leben immer wieder mal so Wüstenzeiten erlebt. Du vermutlich auch. Also Phasen, kurz oder lang, wo der Eindruck hatte, es wächst nichts. Ich bin dran, ich bin am Arbeiten, ich packe die Sachen an und gleich wächst nichts. Es entsteht wie nichts um mich herum. Vor ein paar Jahren, weiss ich noch, ist das für mich so ein starkes Bild geworden. Ich habe dann eine Aufgabe angenommen, die ich den Eindruck hatte, da führt mich Gott rein. Und es war aber eine Aufgabe, die mich stark an Grenzen gebracht hat. Ich hatte sehr begrenzte Kapazität. Die Zeit war sehr begrenzt, aber auch Energielevel musste ich ganz stark zu mir schauen. Wüste ist ein Ort von begrenzten Ressourcen. Und in meinem Leben hat es immer wieder mal so Phasen gegeben, oder so eine, wo meine Ressourcen extrem knapp waren. Und immer wieder ganz gut zu mir schauen, was packe ich an und was lasse ich ganz bewusst liegen, dass ich meine begrenzten Ressourcen nicht verschwende. Und dann hat mir meine Cousine zu dieser Zeit eine Postkarte geschickt. Es ist eine Postkarte, die ist mir tief hineingegangen. Kannst du das zeigen? Man sieht es nur schlecht. Aber es ist ein Bild von der Wüste und oben ein Text, wo ist gestanden: Es gibt Gedanken und Empfindungen, die auf fettem Boden nicht wachsen. Also es gibt Gedanken und Empfindungen, die kommen auf dem fetten Boden. Dort, wo alles gut geht, dort, wo es grün ist und wächst, das kommt dort nicht vor. Es gibt manchmal Gedanken, Empfindungen, die kommen nur in der Wüste und in der Wüstenzeit vor. Das hat mir eine Welt aufgetan, die Karte. Und ich plötzlich gemerkt habe, in meiner herausfordernden Situation, in der ich drin bin, wo es trocken ist, wo es hart ist, da kommt plötzlich etwas, vielleicht an die Oberfläche, wo Gott vorbringen will, was sonst nicht möglich wäre. Und dann habe ich die Wüstenzeit ganz bewusster gelebt. Ganz bewusster probiert wahrzunehmen, was passiert in mir. Ich habe dann zumal ein kleines Büchlein gefunden von Daniel Hell. Er ist Professor für Psychologie an der Universität in Zürich. Er war Christ und hat ein Büchlein geschrieben zu den Wüstenvätern. Das hat auch Titel «Die Sprache der Seele verstehen». Die Wüstenväter, das sind Christen, 3. 4. Jahrhundert, die haben sich in die Wüste zurückgezogen, nach Ägypten oder nach Syrien, und haben dort alleine gelebt und ihre Seele einfach dieser Leere aussetzen wollen. Der Daniel Hell hat dazu geschrieben, kannst du uns die nächste Folie zeigen. Die Wüstenväter beschäftigte vor allem die Frage, wie ein einzelner Mensch unter schwierigsten Bedingungen das Leben meistern kann. Ihre Grundfrage lautete, wer bin ich eigentlich? Was wird mir an mir selbst klar, wenn ich mich der Stille und äußeren Reizlosigkeit aussetze? Und das Anliegen der Wüstenväter war, den Weg zu Gott zu finden. Also wenn da außen nichts mehr ist, was mich ablenkt, was passiert da drinnen? Und sie haben dort die Achtsamkeit als ganz etwas Wichtiges kennengelernt. Auf sich selber zu achten, was rettet, dass da innen, wenn da aussen still ist. Ist es die Seele, die plötzlich Sachen kommuniziert, die wir vorher nicht gehört haben? Ist da eine Stimme vom Versucher, die mich auf falsche Wege bringen will? Oder ist da irgendwo auch die Stimme von Gott, die redet? Ich möchte hier auch sagen, bei diesen Wüstenvätern hat es auch ganz komische Entwicklungen gegeben. Das gehört wahrscheinlich auch dazu, wenn man sich in die Wüste zurückzieht. Und da hat es viel auch ganz Schräges gegeben, die man heute auch so ablehnen würde. Aber das Anliegen, auf die Seele zu hören, auf Gottes Stimme zu hören, können Lehre unterscheiden, achtsam mit sich selber sein, das ist etwas, was ich denke, was für uns heute wichtig ist und wo wir uns aber auch nicht unbedingt müssen in die Wüste zurückziehen müssen, um das zu lernen. Wir selber kennen in unserem Leben viele Möglichkeiten, für das zu lernen. Und darum möchte ich die Frage vielleicht an dich stellen, an dem heutigen Morgen. Wo in deinem Leben hast du Wüstenzeiten, trockene Zeiten, wo wenig wächst? Und wo vernimmst du die Stimme vom Versucher in diesen Zeiten? Die Versuchung zu ringen mit dem eigenen Seel. Und wo hörst du aber auch Gottes Stimme? In dieser Wüste drinnen. Es ist immer wieder mal in der Wüste, dass Gott ein tiefes Werk in der Seele macht, wo man oftmals vielleicht erst rückblickend entdeckt. Darum meine Herausforderung an dich, wenn du in so einer Wüste drin bist, tu die Zeit nicht verschwenden, auch wenn es eine harte Zeit ist. Gott schafft etwas. Nach 40 Jahren unter Mose in Midian war, lesen wir zum Schluss, dass der König von Ägypten, der Pharao, gestorben ist. Und dann schreit Israel nach wie vor unter der Sklaverei zu Gott und bittet um Befreiung. Und dann lesen wir, und Gott hört. Und Gott greift ein. Er entschließt sich, zu seinem Bund zu stehen. Und das ist der Start von einer neuen Bewegung Exodus, was das Volk von Israel aus der Wüste, aus der Sklaverei herausführt. Aber es bedingt, dass der Mose selber die Wüste hat müssen erleben. Ich möchte zum Schluss noch einmal die Wüste, den Ton hören vom Wind, vom Sand und das Bild vielleicht noch einmal zeigen und dann möchte ich mit einem Gebet abschließen. Wir werden nachher ein Zwischenstück hören, vielleicht Sini, kannst du schon früher kommen. Während dem Lobpreis heute hat das Team vom Gebet für dich die Möglichkeit angeboten, dass wir auch hinter im Feuer für uns beten können. Und wenn jemand von euch wie das Anliegen hat, da ist jetzt etwas in mir aufgebrochen, angesprochen, bin irgendwie so in einer Wüstenzeit drin, nehmt das doch in Anspruch. Geht während dem Lobpreis hinter und lasst für euch beten. Gott, du lädst ein. Gib mir deine Hand und ich lege meine Hand in deine Hand. Sie lässt mich spüren, fürchte dich nicht, hier bist du gehalten. Weil du mir die Hand gibst und Ja zu mir sagst, kann ich auch zu mir Ja sagen. Kann ich mit meinen Grenzen leben, mich darin bewegen und sie annehmen. Weil du mir die Hand gibst und Ja zu mir sagst, bin ich nicht allein gelassen, kann ich Mut schöpfen und wieder aufstehen. Weil du mir die Hand gibst und Ja zu mir sagst, kann ich mit Zuversicht weitergehen und vertrauensvoll in die Zukunft schauen, denn du gehst mit mir. Gestern hast du mir deine Hand gegeben, heute gibst du sie mir und auch morgen wirst du sie mir geben. Ich übergebe mich deiner Hand. Gott, niemand kann deine Hand von mir wegnehmen. Amen.